Ja, herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Wir schauen heute 4 Folgen von Game of Thrones zusammen anschauen. Ja, also locker wie nichts, ich sage nichts. Das, was wir heute anschauen, gibt also locker 4 Folgen von Game of Thrones. Mit allem, aber wirklich allem, was dazugehört. Plot, Scam, Intrigen, aber wirklich alles. Wir werden heute 4,5 Kapitel miteinander anschauen. Der Punkt ist einfach der, der Abschnitt gibt, wenn es um Prinzipien vom Reich Gottes her geht, nicht so viel her, in Anführungszeichen, weil wir müssen sie nicht unbedingt die nächsten 3 Mal über Konsequenzen unterhalten, oder David gehabt und wie sich die extrem langwierig und mühsam ausgewirkt haben. Ich werde jetzt versuchen, mal schauen, wie lange ich habe. Stimmt die Uhr? Nein. Gut, das ist leicht irritierend. Gut, also 10 Uhr längt auch noch gut. Vielleicht längt es. Nein, ich werde versuchen, die Geschichte zusammenzufassen. Ich mache mal zuerst eine Kurzversion. Und dann eine längere Kurzversion. Und dann kommen Gedanken von uns dazu. Die Kurzversion ist die. Absalom macht einen Aufstand, plant über 4-5 Jahre. Mit Haufen guten Ideen hinten dran. David merkt es, flüchtet. Absalom nimmt Jerusalem ein. Sie planen einen grossen Krieg. Der Absalom verliert und stirbt. Und David kommt wieder heim. Gut, das wären jetzt die 4,5 Kapitel gewesen. Und ich werde jetzt das noch etwas näher ausmalen, weil es hat wirklich ein paar spannende Elemente in dieser Geschichte. Und zwar ist es so, dass der Absalom, nachdem er jetzt zurückgekommen ist, aufgrund des arrangierten Mord von seinem Bruder, weil der Joab für ihn einen Platz geschaffen hat, jetzt wieder zurück ist in Jerusalem und schlussendlich Joab sein Feld ansteckt, weil Gottfried Stutz noch mal das Gefühl hat, jetzt sollte endlich etwas passieren und voll Eifer reinkommt. Und dann kommt er tatsächlich das Angesicht vom König und dann geht es los, dass der Absalom hergeht und über 4 Jahre auf eine clevere Art und Weise sich einen Haufen Verbündete organisiert. Und zwar steht er ins Stadttor von Jerusalem. Das Stadttor ist der Ort der Verhandlungen, der Abmachungen, wo die entscheidenden Sachen besprochen worden sind. Und er steht dort her, fährt die Leute ab, gerade die, die irgendwo zum David wollen und irgendetwas Rechtsprechungs brauchen, die übernimmt er und sagt, ja, los, ja, wenn du nicht von Israel bist, dann hast du sowieso keine Stimme beim David, also immer komm, ich helfe dir doch. Und sammelt so Leute, mehr und mehr, schickt Kundschaft raus in alle Regionen, baut sich wirklich ein Netzwerk auf, im Hintergrund und organisiert sich ein herausragender Berater, der Grossvater von Bathsheba, der Ahitophel. Und das ist ganz eine interessante, vernässte Situation und ich werde sicher zum Ahitophel noch einiges sagen, weil das ganz, ganz ein interessanter Mann ist im Ganzen. Und so baut er dort wirklich für sich im Hintergrund eine grosse Macht und ein grosses Reich auf. Im Hintergrund wirbt er dem Vater einfach extrem viele Sachen ab. Und so kommt er wirklich zur Macht. Im Hintergrund. Und zwar so, dass der David irgendwann merkt, ups, jetzt muss ich gehen. Und der David weiss, wie er ist, versucht nicht, in der Stadt selber den Aufstand niederzuschlagen. Er hat natürlich auch immer noch Stress, ist schliesslich der Absalom, sein ältester Sohn oder schönste, den er hat. Und der David und seine Vaterliebe gegenüber den Kindern, über das werden wir noch etwas sagen nachher, hat natürlich auch ein Stückchen Kinder dem Ganzen. Und er flüchtet nachher und es gibt ein ziemlich trauriges Gesicht und er zieht aus und die ganze Stadt brüllt, wo er geht mit all diesen Leuten. Und es hat Leute, die mitkommen, die mitkommen und sagen, nein, bleib du mir da, ich brauche deine Hilfe. Und er tut seinerseits auch ein Netzwerk von guten Leuten in Jerusalem lassen. Einerseits lässt er seine Zähnebenfrauen, lässt er dort, seine Konkubinen bleiben dort, um das Haus zu bewachen. Das ist mässig wichtig, ja, für uns Zeichen. Er hat beide Hohepriester mit ihren beiden Söhnen und der Bundeslade in Jerusalem lässt stehen. Und sagt dort, Herr, ich hoffe, dass ich zurückkomme und wenn es nicht so sein soll, dann komme ich nicht zurück, dann ist es dein Plan. Und sagt, bleibt wir aber dort und schaut, dass dir mir eine Botschaft geben können. Und die beiden Söhne von diesen beiden Hohepriester, der Ahimaas und der Jonathan, ein Sohn von Zadok, der andere Sohn von Abiatar. Die zwei Söhne sind zwei von seinen wichtigsten Spionen und hat einen ganzen Haufen Mägde, die wirklich auch helfen und die zum Teil verstecken und durch das dann wirklich David immer können sagen, was läuft. Und er setzt seines Zeichens einen ein, einen anderen hochberedten weisen Mann namens Hushai, setzt er ein, um der Absalom hinters Licht zu führen. Weil er genau gewusst, der Ahit Hoffel, der Mann mit sehr viel Autorität und Weisheit, der ist ganz extrem gefährlich für ihn. Und sucht einen, der ihm dort irgendwo Widerstand leisten kann und sagt dann Hushai, los Hushai, könntest du dir für mich die Aufgabe hineingeben und mir dort im Hintergrund entsprechende Informationen liefern? Und das macht nachher auch. Und andererseits, nachher, wo der David natürlich aus dem verleiht, kommt der Absalom und zieht selber natürlich Jerusalem ein und lässt sich ganz speziell von dem Ahitofel beraten. Der Ahitofel sagt, los, also weißt du was, jetzt siehst du, das musst du machen, jetzt gehst du mal zu den 10 Frauen rein, und zwar öffentlich. Um dem ganzen Volk zu zeigen, dass du hier wirklich die Herrschaft willst, dass du hier ganz klares politisches Statement setzt. Und nebenbei nur noch das im 2. Samuel 12, Vers 10 erfüllst, was heisst, du hast einen Befragten gemacht, der Ehebruch in deinem Haus wird sie öffentlich. Und genau so ist dann natürlich zustande gekommen, genau so hat es Absalom nicht mehr gemacht. Und hat durch das natürlich noch mehr, interessant, wieso wieder noch mehr Leute gewonnen, die ihm nachgefolgt sind, weil er einfach Mut gezeigt hat, ein Stück weit. Und ist nachher so, dass er nach dem Dings einen Rat sucht, wie er entsprechend weiter soll gehen im Zusammenhang mit dieser Kriegsführung. Und der Ahitofel sagt ihm, weißt du, lass mal schnell, der David ist wirklich schwach, gang, jetzt musst du angreifen, jetzt ist deine Chance. Ich organisiere dir 12'000 Mann, und dann 12'000 Mann gehst und machst die Papa gerade fertig. Und dann kommt der Hushai und sagt, los, das Mal ist der Ahitofel wirklich nicht gut. Nimm dir 2 Wochen Zeit, ich organisiere dir 40'000 Mann. Und dann machen wir ein für alle Mann die ganze Sache zu Ende. Dann ist die Sache erledigt, du wirst König. Oder? Und es ist interessant, so gibt es einen Dialog und die Leute und der Absalom finden den Rat vom Hushai besser und wartet er das ein bisschen. Und in dieser Zeit kann der David aber ein Stück weit flüchten. Ich kann ein bisschen weggehen, kann es wieder ein bisschen sortieren, kann es ein bisschen davon. Und es ist auch interessant, wie David auf der Flucht ganz viel Unterstützung erlebt, von anderen Völkern, von den Ammonitern, die er besiegt hat, von den Gaditern aus dieser Stadt, die er mal war. Von anderen Orten hat er wirklich Unterstützung von verschiedensten anderen Völkern, die ihm Zeug bringen. Und er so wirklich auch ernährt und unterstützt wird und so sich ein Stück weit auffahren und parat machen, dass wenn der Absalom dann wirklich kommt und der Gegner will kämpfen will, das hat er gewusst, er hat auch gesagt, hört, wir für Jerusalem, beim Absalom gibt es keinen drinnen. Wir müssen gehen, wir müssen flüchten. Oder? Und hat das gewusst, hat sich dort dann parat gemacht, hat sich aufgestellt und hat zwischendurch noch ein bisschen Ärger mit all diesen Nachkommen Sauls, trennt Leute der andere an, wegen mir Mephibosheth, den er an den Hof genommen hat, und ein anderer kommt, der verspottet ihn nichts Schöneres und auf gut Deutsch, die mit dem Saul noch ein bisschen verbunden waren und noch gelebt haben, die haben natürlich da und David in dieser Situation gefunden, ja, jetzt geben wir ihm es gerade ein bisschen um. Und jetzt kommt er dran und jetzt geben wir ihm gerade noch Geld ein bisschen nachher von dem her. Oder? Und David muss da einiges an Schmach und Ärger über sich klar gehen, ist sich aber bewusst, dass es eine Konsequenz ist von dem Seich, den er gemacht hat. Und wegen dem erträgt er sie dem hin und geht nachher und er sagt, interessant, wie es beispielsweise zum Aja, zum zum engen Namen mit Dings, zum Abishai, zu einem seiner Oberkriegsgruppen, sagt, los, weißt du, also wenn der Abishai sagt, los, wenn der spottet, machen wir nicht schnell Kopf kürzer, oder? Prinzipiell wäre das sogar ironisch gewesen, und er sagt, nein, weißt du, was los, der Herr hat ihm gesagt, er soll mir fluchen lassen, einfach, was habe ich mit euch Söhnen zu Zeroia zu schaffen? Seine Neffen machen ihm einfach immer wieder ein bisschen Stress, oder? Und so bereitet sich der Absalom Jerusalem vor für einen Kampf. Und David hat zum Glück ein bisschen Zeit, kann sich ein bisschen ordnen. Bekommt immer wieder Nachrichten von diesen Kundschaftern. Und die Frauen verstecken die Mann in den Brunnen. Und der Absalom merkt, weil ein kleiner Bub es verratet, oder? Der sagt, es ist wirklich einfach alles in einem Plot. Aus dem kannst du jetzt einfach locker einen Film von etwa 4 Stunden drehen. Wie nichts. Es ist einfach wirklich alles drin. Und dann versteckt die Frau die. Und die kommen. Und sie kann sie abwimmeln. Und tatsächlich werden die zu wenig gefunden und können dann wieder eine Message geben. Und so läuft die ganze Informationsschiene läuft hinterher im Jordan entlang, wird David immer wieder informiert und weiss, es läuft und kann sich parat machen. Und nachher kommt es zum Kampf. Der David teilt seine Armee drei Heerhaufen, einen zum Joab, anderen teilt zum Abishai, der zum Itai, einen Gatiter, einen Ausländer, einen, der eigentlich überhaupt nicht mit ihm staffelt, aber der hat sich so treu erwiesen und hat gesagt, los, bleib uns raus, und gesagt, hey, du bist mein Herr. Er ist so übergelaufen zum Volk Israel, das ist wichtig, das ist immer möglich gewesen, ganz wichtig, dass er so treu bewiesen hat, dass David gefunden hat, unter diesen stehen wir Teil von meiner Armee und unter diese drei Teile steht dann die Armee und sagt so, und es geht einfach, aber verschont mir ja mein Sohn der Absalom, hä? Dem darf nichts passieren. Oder? Und das gehört das ganze Kriegsvolk, inklusive Joab, oder? Und dann gehen sie, dann kommt der Kampf und der wunderschöne Absalom hat zu viel Haar im Kopf, oder? Und bleibt dann mit seinem Reiter mit dem Mut, bleibt mit seinen Haaren in der Reiche hängen, oder? Und er hängt dort und baumelt unter der Erde, dann kommt unter dem Himmel, über der Erde, nicht unter der Erde, über der Erde, noch. Das ändert dann nachher relativ schnell. Leider, oder nicht leider, kommt immer darauf an, wo du stehst. Und dann kommt einer und sieht das, und gibt ihm Joab Kunde, und dann sagt Joab, ja, warum hast du ihn nicht umgenietet, die hat er noch gerade das Zelbestück dafür auch noch gegeben. Und dann sagt er so, du, aber jetzt lass mal schnell. Der David hat doch ganz klar gesagt, du hast doch gehört, das kannst du jetzt nicht bieten, oder? Und du hast gefunden, weißt du, das Blasen ist zu, gar keine Zeit für dich geht, und Ende Absalom ist des Todes. Er ist durchbohrt, mit einem Spieß, dann wird es totgeschlagen und dann hat er seinen riesigen Stein aufgenommen und dann bleibt er irgendwo liegen. Ich habe nie gesehen, dass er richtig begraben worden ist. Das müssen wir noch schauen. Das ist noch interessant. Und dann lässt er Basel Posaunen und dann ist klar, Israel hat absolut verloren unter dem Absalom gegen David. Und zwar wieder gröber x-tausend Masse umgekommen. Ihr seht, absolut problemlosen Film daraus machen in diesen Themen, Game of Thrones, wie nichts. Und dann kommt eine spannende Szene am Nach dem Kampf, wo der David gewonnen hat, wo eigentlich wirklich eine gute Situation ist, gibt es die spannende Geschichte von zwei Meldenläufern. Der eine ist der Haimas, das ist der Sohn eben vom Dings, vom Zadok, der schon immer für ihn gelaufen ist, oder? Und sagt, ich will laufen, oder Messer springen. Und der Rab sagt ihm, du bist nicht der Mann für eine gute Botschaft heute. Und nimmt den anderen Kuschiter, einen Äthiopier, und sagt, lauf und sag dem David genau das und das. Und Haimas stürmt, und gleich auf, und sagt, ja, weiss, blas mich zu, dass er Säckel hält, oder? Und Haimas ist viel schneller, weil er bekannt war. Und dann schauen die Leute vom König so und sagen, du, es kommt einer Säckel, der läuft in der Haimas. Und der David schon, das ist ein guter Bote. Bringt ihm nach, sagt, los, ja. Und hat er gewonnen, und wie geht es mit Absalom? Und das war Absalom am wichtigsten für ihn. Und der Haimas, ja, es hat ein Tümmel gegeben, ich kann das nicht genau sagen, wie es aussieht. Aber wir haben gewonnen. Dann kommt der andere Läufer und sagt, es soll denen, die gegen den König sind, gehen wie dem jungen Mann. Er hat genau gewusst, mein Sohn ist tot. Und dann kommt der David abartig in Stress und wirklich seine Vaterliebe dominiert über allem. Und er brüllt und geht ins Obergemach, dort wo er war, und flennet und macht und tut. Und die gewonnen haben, die fühlen sich alle an zu schämen. Sein ganzes Kriegsvolk kommt in Stress und denkt, meine Güte, was ist los? Was haben wir alles falsch gemacht? Und dann ist Joab zu bunt. Der Joab, der Absalom umgebracht hat, und schlussendlich aufgebracht hat zuerst, dann aber umgebracht hat, geht zu ihm und sagt, David, jetzt musst du einfach hören. Was du da machst, ist eine absolute Katastrophe. Du machst jeden bestimmt, der für dich ist. Und du zeigst, dass du die hassest, die dich lieben, und die liebst, die du hassest. Das kannst du nicht bieten. Ich schwöre dir bei Gott, wenn du jetzt nicht rausstehst, deine ganze Armee wird dich verlassen. Und recht hat er. Und der David lässt zum Glück auf Joab. Kommt raus und durch das kann er sein ganzes Heer retten, dass sie nicht irgendwo herflüchten will. Der Absalom ist nicht mehr da, der hat irgendeinen absolut anderen schwachsinnigen Aufstand wieder gegeben. Oder? Und so wird der Aufstand vom Absalom schlussendlich zu seinem Tod. Und der David hat wieder seine Königsherrschaft und hat unter anderem, weil er wieder mitkämpfen wollte, wieder anfangen, seine Aufgabe wirklich wahrnehmen, die er eine Zeit lang vernachlässigt hat. Das ist die abartige Geschichte, wo wir heute noch zwei Gedanken dazu weitergeben wollen.
Halt zusammen. Ja, die Geschichte vom Absalom. Leset das wirklich mal nachher daheim. 2. Samuel 15 bis 19 ist der Abschnitt, den wir heute erzählen. Ja, es ist mega viel. Es ist wirklich eine Familiengeschichte dahinter. Und ich merke, manchmal hat man so das Gefühl, boah, die Familiengeschichte. Und letzte Woche bin ich irgendwie ein bisschen daran hängen geblieben. Ich dachte, leck, das gibt es gar nicht. Oder, und dann hat mir letzte Woche gerade jemand seine Familiengeschichte erzählt. Dann habe ich gesagt, ja, mal, es gibt es immer noch. Es gibt es wirklich immer noch. Ja, wir müssen das wirklich sehen. Es ist wirklich über mehrere Jahre. Das ist nicht eine Sache von einer Woche, sondern es sind wirklich mehrere Jahre drin. Wir schreiben beim Arbeiten so die sozialpädagogischen Berichte. Die sind auch mehrere Jahre drin. Und wenn ich an mir schreibe, denke ich, zum Glück hat man über mich das nie geschrieben.
Genau.
Wie ist man aufgewachsen? Wie hat man sich entwickelt? Und das ist hier auch. Es ist einfach eine ganze Familiengeschichte, die man daraus lernen kann. Und du und ich, wir haben auch eine ganze Familiengeschichte. Wir wissen eigentlich nicht alle Teile daraus, weil man sie nicht aufgeschrieben hat, aber wir haben auch wenig. Und die Sachen wiederholen sich. Und hier auch. Genau, im 15. der Anfang, auch machte sich Absalom des Morgens auf und trat an den Weg bei dem Tor. Und wenn jemand einen Rechtsstreit hatte und deshalb zum König vor Gericht gehen wollte, rief ihn Absalom zu sich und sprach, aus welcher Stadt bist du? Wenn der dann sprach, dein Knecht ist aus dem Stamm Israel, so sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber du hast keinen beim König, der dich hört. Das war seine Anfangsstrategie. Eben zurück zu Jerusalem hat der König wieder gesehen, hat er das. Man ist einfach vorher gestanden und hat die Leute weggepfiffen. Im 6. nachher heisst es, auf diese Weise tat Absalom mit ganz Israel, wenn sie vor Gericht kamen, zum König. So stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Das war seine Strategie. Wenn man das so liest, könnte man denken, das ist ein guter politischer Ansatz. Wenn man politisch raufkommt, macht das. Aber wenn man die Geschichte von Absalom kennt, weiss man, dass sie tragisch geendet hat. Darum empfehle ich es nicht. Einfach wie eine Steigerin meine Beliebtheit. Ist das ein Tipp? Man lässt den Charme spielen, das hat der Absalom wirklich gehabt. Wenn man sich vorstellt, eben. Ein absolut schöner Mann war mit wirklich Scham. Das Herz hat sich ihm zugetragen. Und der Absalom hat Zeit gehabt. Das war auch wirklich eine Stärke von ihm. Er hat die Sache nicht überstürzt. Er hat sich Arm in Arm mit dem einfachen Mann auf der Straße gezeigt, hat die Wahrheit ein bisschen gemischt mit irgendetwas Erfundenem, aber Hauptsache wird er beliebt. Das war einfach so, genau. Und der Absalom hat wie alles gemacht, dass er einfach an die Spitze kommt. Und ich kann mir so vorstellen, wie die Leute daheim erzählt haben mit Stolz. Ah, der Kronprinz Absalom hat sich persönlich um mein Problem gekümmert. So hat es nachher in den Häusern getönt, in Jerusalem. Oh, der Kronprinz, du hast seine Augen gesehen, oh, und seine Haare. Der Kronprinz, und er hat persönlich mit mir geredet. Leck, ist das schön. Und so ist das gegangen, über eine längere Zeit. So macht man sich beliebt. Und der David war schon etwas älter. Ich denke auch, er hat sich nicht allzu stark um die persönlichen Belange dieser Leute gekümmert. Der David war in erster Linie außenpolitisch tätig. Das war ihm wichtig. Er war ein anderer Typ. Er hat sich wenig um die inneren Angelegenheiten gekümmert. Und das war eine gute Ausgangslage für diesen charismatischen Mann. Und jetzt, wie schon vor Jahren, ich merke einfach, das ist wirklich etwas, was mir auffällt. Es wiederholt sich, es gibt immer Wiederholungen im Leben, in unseren Familiengeschichten. Und er geht wieder gleich vor. Der Mensch macht immer wieder das Gleiche, wenn er nicht wirklich ändert und befreit wird. Der Absalom geht wieder, wie vor Jahren auch schon, bringt er dem König einen Vorwand, dass er aus Jerusalem rauskommt. Wieder die gleiche Geschichte wie das letzte Mal, als er Adonia, Amnon umgebracht hat. Zum König. Geht er wieder zum König, bringt einen religiösen Vorwand, genau. Er will in seine Geburtsstadt Hebron, geht ein religiöses Fest feiern und nimmt ganz viele adlige Israeliten mit. Und der König glaubt es. Und dort ruft er sich selber als Herrscher aus. Im 15,12 heisst es, als aber Absalom die Opfer darbrachte, sandte er auch zu Ahitophel, dem Giloniter, Davids Ratgeber, und ließ ihn holen aus seiner Stadt Gilo. Und die Verschwörung wurde stark und es sammelte sich immer mehr Volk um Absalom. Und das Einbinden von dem Ahitophel war ein Geniestreck von Absalom, weil das ist wirklich ein gescheiter Mann. Wenn der Ahitophel geredet hat, hat es geheißen, wie wenn Gott geredet hat. Der Ahitophel eben hat noch ein bisschen Eigeninteresse, hat Mark schon gesagt, war der Grossvater von Bathseba, hat nicht so Freude an David. Nachher hat er zwar gedacht, das ist wieder typisch für einen Menschen, irgendwie, er geht gegen etwas vor, weil er sicher nicht einverstanden ist, als der David auch ein Ja umgebracht hat. Die Bathseba ist sein Grosskind, aber nachher wird ja sein Urgrosskind König. Und wenn der Plan jetzt gelungen wäre, den er eigentlich hätte wollen, wäre ja sein Urgrosskind nicht König geworden, sondern irgendeiner. Aber das hat er auch nicht geschickt. Ja, genau. Eben, das war ein blitzgescheiter, erfahrener Berater. Der Absalom hat ihn reingezogen. Und der David ist geflüchtet, aus Angst, dass es ein grosses Blutvergießen zu Jerusalem gibt. Ist er gegangen. Im 16,15 heisst es, aber Absalom und alles Volk, die Männer Israels, kamen nach Jerusalem und Ahitophel mit ihm. Was ich mir wirklich überlege, was mir extrem interessant dunkt, ist der Salomo in dieser ganzen Sache. Der hat ja einen riesen Krimi als Kind gehabt. Das bin ich mir erst jetzt, wo mir die Geschichte so vorbereitet, am Überlegen. Der Salomo war ja immer dabei gewesen. Das war der jüngere Bruder gewesen. Der ist mit, der ist auf die Flucht mit dem David. Und dann zu überlegen, was er in den Sprüchen schreibt. Zum Beispiel Sprüche 19,26 heisst, wer den Vater misshandelt und die Mutter verjagt, der ist ein schandbarer und verfluchter Sohn. Ja, das ist schon manchmal gelesen in den Sprüchen. Ich dachte, das ist ja jenseits. Macht ja eh niemand. Und hier plötzlich zu merken, upperle. Klar. Er ist in dem Moment aufgewachsen. Und daraus ist auch viel Weisheit gekommen, wo er sich anders entschieden hat, aber ganz bewusst mit dem Herrn. Und was sagt der David dazu in den Psalmen? Psalm 20,8 heisst es, jene verlassen sich auf Wagen und Rosse, wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Der Absalom hat sich auf Wagen und Rosse und auf die Menschen verloren, die zu ihm gewechselt haben, und im David sein Herz war beim Herrn gewesen. Und der Herr interessiert sich immer, was hinter den Fassaden ist. Der David war ein echter Held und der Absalom war nur eine kurz prominente Persönlichkeit, die schnell ein Ende hatte. Und das war der Klassenunterschied zwischen diesen beiden. Hat vielleicht jetzt gerade in dieser Situation nicht so ausgesehen, der David auf der Flucht und der Absalom kommt heim auf Jerusalem mit einer riesigen Gefolgschaft, mit viel Ross und Wagen. Lass dich nicht täuschen von Ross und Wagen. Was ist hinter der Fassade, was ist im Herzen? Und jetzt kommen wir schon zu der letzten Etappe von Absaloms im Leben. Genau, der Absalom sagt zum Ahitophel 16,20. Und Absalom sprach zu Ahitophel, gebt euren Rat, was sollen wir tun? Und das hat der Mark vorhin schon gesagt, eben der Ahitophel, der gute Berater, und der David, der andere Berater noch geschickt hat, wo er genau gewusst hat, wenn der Ahitophel Rat gibt, wird es ein guter Rat sein und der wird gelingen. Nie zu verachten, einen guten Ratgeber in unserem Leben, was der ausrichten kann. Genau. Der Ahitophel hat gesagt, schlaf bei den Nebenfrauen in aller Öffentlichkeit. Und dieser Akt wird klar machen, dass du jetzt König bist. Das hat er Absalom gemacht. Genau. Eben, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen Eigeninteresse dahinter. Und dann hat er noch den Hushai gefragt. Und der Hushai war eigentlich ein Überläufer. Der war ganz klar von David seiner Seite. Der hatte einen Auftrag, im Ahitophel sein Rot kaputt zu machen. Er war auch ein Mann, der recht gut reden konnte. Genau, und der Hushai hat gesagt, lass, der Ahitophel hat einen schlechten Rat gegeben. Eben, der hat gesagt, geh mit einer kleinen Elitentruppe und geh den David besiegen. Und das hat funktioniert. Oder David war schwach, wenn er jetzt gerade eine Truppe geschickt hat, hat es auch gelangt und David hat sich nicht können wehren. Und der Hushai hat Absalom kennt und hat gesagt, los, geschmeichelt, los, wart noch ein bisschen und dann kannst mega viele Männer aufbieten, du kannst voranreiten, du bist der Hauptmann, weiss ich nicht was, kannst dir noch eine Uniform nähen in diesen 2 Wochen und dann bist du dann wirklich. Er hat ihn gekannt. Und noch eine 17,11 heisst es, darum rate ich, dass zu dir versammelt ganz Israel von Dan bis Beersheba so viel wie der Sand am Meer und dass du selbst in den Kampf ziehst. Genau. Er hat ihn gekannt, er hat ihn verwünscht. Genau. Und der Absalom hat gerost. Und noch eine ist es eben mit einer Zeitverzögerung zum grossen Brüderkrieg in diesem Wald gekommen. Sehr von Israel gegen den David mit seiner Truppe. Die Situation ist schnell zugunsten von David ausgefallen. Der David an der Spitze von seinem Heer ist attackiert worden von den Soldaten vom Vater. Im 18,9 heisst es, und Absalom begegnete den Knechten Davids und ritt auf einem Maultier, und als das Maultier unter einer großen Eiche mit dichten Zweigen kam, blieb sein Haupt an der Eiche hängen und er schwebte zwischen Himmel und Erde, denn sein Maultier lief unter ihm weg. Und es ist schon in dem Ganzen ein bisschen eine bittere Ironie. Der Schönling, wo jedes Jahr sein Haar gewogt hat, wenn er es geschnitten hat, blieb an seiner Eitelkeit hängen. Ja. Er hat sich verfangen in diesen Zweigen und der Joab kommt und zögert nicht. 18,14 heisst, Joab sprach, ich kann nicht so lange bei dir verweilen. Da nahm Joab 3 Stäbe in seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, als er noch lebend an der Eiche hing. Ja, und sie war fertig mit dem Absalom. Seine ganze Biografie kann man ein Stück weit in einem Vers sehen. Das ist im 18,18. Dort heisst es, Absalom aber hatte sich eine Säule aufgerichtet, als er noch lebte. Die steht im Königsgrund, denn er sprach, ich habe keinen Sohn, der meinen Namen im Gedächtnis hält. Und er nannte die Säule nach seinem Namen und sie heisst auch bis auf diesen Tag Absaloms Mahl. Der Geltungsdrang von dem Mann war gross. Und er hat sich zu seiner eigenen Lebzeit ein Denkmal gebaut. Da dazu sagt Salomo, in Sprüche wieder, 10,7, Sprüche 10,7, das Andenken des Gerechten bleibt im Segen, aber der Name der Frevler wird verwiesen. Einfach so Sachen hat er sich überlegt. Der Absalom hat sich betören von seiner Größe und seinem Einfluss. Er hat sich im kritischen Punkt sofort umstimmen und hat falschen militärischen Rat angenommen. Relativ schnell ist er gekippt. Dann hat er gemerkt, wer abhängig ist von so Schmeicheleinheiten. Das, was er den Hushai gebracht hat. Oh, wenn du. Wer abhängig ist von so Schmeicheleinheiten, muss aufpassen, dass ihm nicht ganz schnell ins Bein gestellt wird. Dann ist überlegt, wer ist der Absalom wirklich gewesen? Und ja, mir ist einfach wichtig, der Absalom konnte anders sein. Der Absalom hatte wirklich Begabungen, er hatte ein Charisma, er hatte eine extreme Schönheit vom Herr bekommen. Was hat er gemacht aus dem? Und dann haben wir nachher, ja, was machen wir? Was machen wir aus unseren Charakterschwachpunkten? Lassen wir die schleifen? Lassen wir uns spiegeln? Lassen wir uns rot geben? Wo leben wir mit einer Fassade? Wo überschätzen oder unterschätzen wir uns selber? Und wo sind wir abhängig von anderen Menschen und dass sie uns gut reden? Ich habe mir schon überlegt, wenn man über mich eine Geschichte schreiben würde, wie würde sie aussehen? Wo ist mein Herz? Der David ist im Ganzen inne, wo sein Herz wirklich beim Herrn hatte, aber halt auch Schwachpunkte hatte. Seine Söhne wirklich gerne hatte, das war kein Schwachpunkt, aber zu nachgiebig war mit diesen Kerlen. Er hat seine Söhne nicht geregelt. Er hätte auch können sagen, schon im Vornherein, der und der wird König, da hätten jeder müssen probieren aufzustehen und das Königtum an sich zu reissen. Und wie sehen wir unsere Kinder? Wie sie wirklich sind? Sehr schwierig. Auch für uns. Genau, und einfach zu überlegen, ja, wir bestimmen unser Leben. Du hast selber dein Leben in deinen Händen, um dich fürs Gute, fürs Schwarze oder fürs Weisse zu entscheiden oder für irgendwelche Grauzonen. Wo ist mein Herz dort drinnen? Wie sieht meine Geschichte aus?
Genau, es ist eine hochinteressante Geschichte, wenn man die Charaktere ein bisschen anschaut. Und vom David selber sehen wir nicht so wahnsinnig viel in dieser Geschichte jetzt, weil natürlich auch hier jetzt der Hauptdarsteller sein Sohn ist zwischenzeitlich, oder? Und sein Sohn hat zu mir jetzt über gewisse Charaktereigenschaften, die ich ja, nicht unbedingt als förderlich erachte. Ich möchte aus dieser Geschichte noch zwei, drei Sachen mit euch kurz anschauen, die ich merke, die ich spannend finde, die ich wirklich interessant sehe in dem Ganzen, was war, oder? Und zwar, etwas, was sehr auffällig ist, ist grundsätzlich das Thema Ratgeber. Die Stellung von dem Ahithofel und von dem Hushai. Die hatten riesigen Einfluss. Und das ist etwas, das ist auch interessant, hat der Salomo viel geschrieben zum Thema Ratgeber. Er hat ganz, ganz viel geschrieben über die Sprüche zum Thema Ratgeber, wie wichtig dass die sind. Wie wichtig es ist, dass man gute Ratgeber hat, dass man die sucht und möglichst viel Rat sucht. Und nicht selber die Sachen macht. Das hat er absolut gemacht, aber er hat sich wirklich reinlegen, weil er sehr reitig war im Ganzen. Innen, oder? Und hier geht es darum, dass wir den Rat entsprechend filtern können. Und aber zu mir jetzt schon antun, da werde ich zwei Versen lesen zum Thema Ahithofel, wo ich spannend finde. Das eine ist, 2016-23, wenn damals Ahithofel einen Rat gab, war das, als wenn man Gott um etwas gefragt hätte. So viel galten allerärztlich Ahithofels bei David und bei Absalom. Also, er hat ein abartiges Gewicht gehabt. Das war ein Rat, der gesagt hat, das ist der Rat, den brauchst du. Das ist der Beste, was es gibt. Oder? Und das hat etwas gemacht mit dem Mann. Etwas ganz, ganz Spezielles. Das ist etwas, man muss aufpassen, wenn man Ratgeber ist. Dass wenn der Rat schlussendlich nicht durchkommt, dass man dann nicht plötzlich in eine Schwierigkeit geratet. Und genau das Kapitel später, 2 Samuel 17,23 heisst. Als aber Ahithofel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte seinen Esel, machte sich auf, zog heim in seine Stadt, bestellte sein Haus und erhängte sich und starb und begrab seines Vaters Grab. Ganz, ganz speziell. Ganz speziell. Es gibt nicht manchmal Selbstmord in der Bibel. Bei 3-4, das ist einer davon. Was ist das Motiv? In so einer Situation. Der Ahithofel war ein extrem weiser Mann, aber er ist auch extrem, wie soll ich sagen, ratsüchtig gewesen. Dass wenn sein Rat nicht befolgt worden ist, ist das ein absolut persönliches, tiefst ultimativer Angriff gewesen für ihn. Und das hat er nicht mehr verliegen. So fest, dass er sich sogar umgebracht hat. Sogar, dass er gemerkt hat, okay, das will ich nicht verliegen. Und das ist schon noch, das finde ich schon extrem. Und das zeigt aber schlussendlich etwas über den Charakter von dieser Person im Ganzen innen, dass er sich doch sehr auf seine Weisheit verlassen hat und nicht auf den Herrn. Und das ist ihm schlussendlich zum Fallstück geworden, dass die eigene Weisheit, die eigene Cleverness kann dir echt ein Bein stellen. Wenn, vor allem, wenn du plötzlich merkst, wenn das dein Lebensinhalt ist und du wegen dem nicht mehr weiterkommst. Oder? Und so hat er tatsächlich sich das Leben genommen. Das finde ich so sehr speziell. Was ich gesagt habe schon ist, was ich wirklich spannend gefunden habe in dieser Geschichte, ist, wie viel Unterstützung der David von verschiedensten Leuten von außerhalb vom Volk Israel bekommen hat. Und das wirklich geholfen hat im Ganzen. Und etwas anderes, was ich noch ein bisschen anschauen möchte, gleich ist der Joab im Ganzen. Ich finde das gleich ein faszinierender Charakter. Der Joab war ein offensichtlich geradliniger Mensch. Er war ein absolut smarter Kriegsführer. Er hat eigentlich eins gehabt, er war extrem treu zum David. Ich wollte, dass er David entsprechend super König bleiben kann und seinen Weg wirklich laufen im Ganzen. Und hat eigentlich seine eigene Gerechtigkeit aufgerichtet zum Teil. Im Ganzen. Und gleich war es spannend gewesen, zu beobachten, wie er da gelaufen ist im Ganzen. Oder? 2. Samuel 18, der Abschnitt, der dort steht. Der David hat sich auf den Mann verlassen. Der David hat gewusst, was für ein Mann das er ist. Und er hat auch nach dem dass er den Absalom umgebracht hat, sich auf einen Joab verlassen. Weil er auch gewusst hat, klar, er hat dort meinen Sohn umgenietet, er weiß aber auch warum. Ganz klar. Er hat gewusst, das ist einer, der die Kriegsstrategie kennt und den Krieg wirklich konsequent durchzieht und schaut, dass ich zu Ehren komme. Das war interessant von dem her. Und dann sagt er eben, 18, Vers 2, und stellt dann ein Drittel des Volks und Joab, ein Drittel und Abishai, den Sohn der Zeruja, Joabs Bruder, und ein Drittel und Ittai, den Gattiter, eben Fremde. Oder? Und sie hat ihm dann gesagt, schlussendlich, oder? Und der König gebot Joab und Abishai und Ittai, oder? Ganz spezifisch sprach, schont mir den jungen Absalom. Und das ganze Kriegsvolk hörte es, oder? Oder Joab hat eine eigene Agenda gehabt. Kann man sagen, was er will. Er hat einfach seine Linie durchgezogen und hat nachher schlussendlich eben in dem Abschnitt, wo der andere schon Bescheid gegeben hat, gesagt, das ist jetzt überhaupt keine Lösung. Der kommt jetzt nicht zurück, gehofft, hat so einen Aufstand gemacht, der muss jetzt einfach sterben. Das ist ein Find von meinem König David, der ist des Todes. Und genau das hat er gemacht, der ist des Todes gewesen nachher und die Geschichte vom Absalom ist somit beendet gewesen, wenn er gehört sei, oder? Jetzt müsst ihr das mal lesen. Hören. Vers 16, 18, 16. Da ließ Joab die Posaune blasen, das Volk jagte Israel nicht mehr Halt, denn Joab gab dem Volk Halt. Das war nicht einfach nur ein kleiner Kriegsmann. Der war ein absolut angesehener, respektierter Mann, der jeder gewusst hat. Jeder gewusst, was der macht, was der sagt, das macht er. Und er hat keine Hemmungen, keine Skrupel, nicht einmal vor dem König. Aber er ist treu zum König, und wenn der König einen komischen Rat gibt, wie das mit dem Sohn jetzt schon schonen, den er umbringen will, dann zieht er ihn einfach durch. Und das war der Joab, er hat ihn einfach durchgezogen. Zum Teil hat er gefunden, er war nicht so clever, auch beim David und wegen dem Abner hat er nicht gut gefunden. Das hat ihm dann schlussendlich das Leben gekostet, das mit dem Abner. Oder? Aber sonst hat er einfach konsequent seinen Weg durchgezogen und hat gemacht, dass der König schlussendlich gut dasteht. Oder? Und er eben im Vers 20, ja, aber sprach ihm, du bist heute nicht der Mann für eine gute Botschaft. An einem anderen Tag darfst du eine Botschaft bringen, aber heute nicht, denn des Königs Sohn ist tot. Oder er wusste, dass es keine gute Message ist, oder? Und Joab befahl einem Kuschiter, also irgendeinem Fremden, geh hin und sage dem König an, was du gesehen hast. Und der Kuschiter neigte sich vor Joab und lief hin. Oder? Also, da sieht man die Autorität von dem Mann. Und es ist noch interessant, kommt mir jetzt in Sinn, es gibt eine Menge interessante Kriegsfilme, da gibt es einen König. Der König ist schon eine respektierte Person, aber dann gibt es den Feldherr. Und die ganze Menge im Film, lustigerweise, ist der Feldherr schlussendlich der, der wirklich das Kommando hat und nicht der König. Und hier war es auch so gewesen, in dieser Phase. Der hat einfach Joabs Kommando gehabt. Und er hat es behalten. Und es ist auch so, in diesen Filmen, ich kann mir so gut vorstellen, in diversen Filmen, wo das echt drin ist, der schlussendlich einem König sagen kann, los, das war jetzt ein absoluter Seich, ist der Feldherr gewesen. Der konnte gar sagen, so nicht. Und genau das hat David dann auch gemacht. Lass, das kannst du jetzt einfach nicht bieten. Wir sind mit dir durch alles durchgegangen. Wir haben dich verteidigt. Wir haben für dich alles gemacht und jetzt tust du so, als wir nichts wert wären und der einzige Sohn, der tot ist, der dich jetzt umbringen will, der ist alles wert. Geht's eigentlich noch? Was ist eigentlich los? Und der David lässt auf ihn. Der David hat gewusst, das ist mein Feldherr und der Feldherr, das ist einer, den ich definitiv brauche und kann brauchen und der ist eigentlich absolut loyal zu mir und tut sich entsprechend wirklich dem Beugen, wo der David schlussendlich nachher, wo der Joab im David sagt, von dem her. Jetzt, der David selber in dieser Phase. Was fällt uns über den David auf? Das Interessante ist, einerseits das, dass er nicht kurzsichtig versucht, die Situation zu entschärfen. Er hat genau gewusst, ich habe das selbst nicht gemacht, es gibt eine Katastrophe, er flieht. Das ist übrigens nicht so schlecht, das ist nicht so schwach. Im Gegenteil, das ist eine unglaubliche Leistung, dass er den Mut hat, zu sagen, ich fliehe. Ich tue mich jetzt hier nicht. Das war viel weiser, gewesen, als wenn er versucht hat, irgendwie sich dort in Position zu halten. Er hat gesagt, ich fliehe, ich gehe. Und das ist interessant, er hat einen ganz spannenden Kommentar. Manchmal ist es nicht so, dass wir einen Kampf gewinnen können. Und dann ist es weise, wenn wir einen Kampf ausweg gehen. Das ist etwas, was David gemacht hat, weil er gewusst hat, diesen Kampf kann ich selbst nicht gewinnen. Ich muss dem Kampf aus dem Weg gehen. Und das ist äußerst weise, das so zu machen. Er ist auch sehr nachsichtig und weise, wie es im Umgang ist mit all diesen Saul-Verwandten, die mit ihm umgehen. Dort tut er auch nicht kurzsichtig, eifrig handeln, sondern er ist überlegt und bleibt dort, wo er sein soll. Und er ist sich bewusst, er ist sich sehr wohl bewusst, dass er der Auslöser von dieser Katastrophe ist. Das weiß er. In mehrerer Hinsicht. Nicht nur, weil er seine Gaufe nicht anständig erzogen hat, die meisten, sondern weil er so viel Seich gemacht hat in dieser Situation mit der Bathsheba. Und darum ist es natürlich dann so gekommen, das hat er gewusst und hat wegen dem auch überlegt gehandelt. Das ist auch wichtig. Manchmal sind Konsequenzen, die wir haben, die aufgrund von unserem Handeln. Und dann müssen wir nicht hergehen, wenn Konsequenzen kommen und dann sagen, okay, Donnerwetter, warum läuft das so schlecht? Der Ursprung sind unsere eigenen Fehler. Und dann ist es wichtig, dass wir wegen unseren eigenen Fehlern nicht plötzlich auf die Idee kommen, okay, warum sollte es so besser laufen, warum sollte es das jetzt abwenden? Das geht nicht. Und das hat er gewusst, darum ist er anders gelaufen. Und was auch interessant ist, also er hat selber wieder angefangen zu kämpfen. Oder? Und er hat selber das Kriegsvolk geordnet. Das heisst, David ohne das Kriegsvolk, zwei im Waren, setzt über seine Hauptleute und 1000 über 100. Oder? Und er ist selber im Krieg gewesen. Er hat das Zeug wieder kriegsstrategisch verhandeln. Und nicht einfach, Und das war wichtig gewesen, ja. Und was sowieso auffällt, und das ist ganz interessant, was mir jetzt schon antönt, er hat natürlich seine Söhne gern. Und wir haben relativ intensiv immer über das unterhalten, ja, wie ist jetzt das wirklich, oder? Und gemerkt, es ist hennenschwierig. Es ist hennenschwierig, das zu überlegen, wie das aussieht. Weil du hast deine Kinder einfach wirklich gern. Das ist auch richtig so. Und wir haben auch festgestellt, dass du als Eltern extrem starke Gefahr stehst, Konsequenzen für deine Kinder zu eliminieren. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Sie kommen einen Weg. Aber es passiert extrem schnell. Extrem schnell versuchst du irgendwo Konsequenzen von deinen Kindern irgendwo wegzunehmen. Das geht aber nicht. Weil das Prinzip zählt, das Prinzip gilt, das Prinzip verhält. Das universelle Prinzip hat, was ich mache, hat Konsequenzen. Das ist so. Und es ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn wir Konsequenzen von den Kindern wegnehmen, die sie hätten. Das ist extrem unweise. Und das ist das, was der David wirklich extrem Schwierigkeiten hat damit. Das ist etwas, wo uns auffällt, was wirklich schwierig ist. Es ist echt etwas Schwieriges, das richtig zu machen. Ist aber extrem wichtig, dass wir auf das achten und versuchen, nicht einfach unseren Kindern alle Konsequenzen aus dem Weg zu räumen. Weil es sind Konsequenzen vom Handeln und es sind auch Konsequenzen vor allem von unserem Fehlverhalten. Das kommt noch dazu. He? Das ist etwas anderes. Und dann versuchen wir, das ist das Problem. Und ich glaube, der David wegen dem, weil genau gewusst hat, ups, das ist nicht gut gewesen, darum jetzt muss ich schauen. Und hat sich selber sicher gerämt über diese ganze Sache. Und hat dann auch wegen dem auch nicht konsequent durchgezogen, ob schon es eigentlich viel gescheiter gewesen wäre. Wenn der Absalom, als er zurückgekommen wäre, nach seiner ersten Tat, Mord von Amnon Konsequenzen gehabt hätte, wäre alles nicht so rausgekommen. Es wäre alles ganz anders gelaufen, aber komplett anders. Und er wäre nicht so schnell gestorben, da bin ich überzeugt. Wenn ich König geworden, ist nicht der Plan gewesen, der Herr hat ausgelesen. Das ist klar. Aber dass es gerade so muss kommen, dass noch x-tausend Männer müssen sterben wegen dem, das ist definitiv nicht die Idee. Und gleich ist es schlussendlich alles, was schlimm ist, ist Konsequenz von dem, was der David gemacht hat und ihm den Nathan verheißen hat. Und darum habe ich gefunden, wir machen das nur einmal, und wenn ich nicht noch siebenmal über das reden, es war genug lange Konsequenzen gewesen, jetzt. Oder? Von dem, was der David hier müssen tragen, es ist noch nicht ganz vorbei, aber es kommt nicht mehr viel in diesem Zusammenhang jetzt. Den grössten Teil haben wir jetzt durchgecatcht die letzten zwei Mal. Schauen wir einfach wirklich in den Situationen drauf, dass mir jetzt so gut sagt, was ist meine Haltung, was ist mein Charakter, wie bin ich unterwegs? Bin ich geschliffen, bin ich nicht geschliffen? Lass ich mich schleifen, lass ich mich nicht schleifen? Was sind meine Motive, was sind meine Motivationen? Was ist das, was mich antreibt, schlussendlich? Und der David hat etwa fünf Psalmen geschrieben in dieser Zeit, wo ihm der Absalom nachgegangen ist. Und es ist interessant, Psalm 41, 10 steht, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Du aber, Herr, sei mir gnädig, hilf mir auf, so will ich ihnen vergelten. Sagt er zwar, und gleich hat er schlussendlich Stress gehabt, mit dem zu machen nachher. Psalm 55, 13 bis 15, auch in dieser Phase geschrieben, sagt er, denn nicht mein Feind schmäht mich, das würde ich ertragen. Keiner, der mich hasst, tu groß wider mich, vor ihm könnte ich mich gern verbergen. Sondern du bist es, mein Gefährte, mein Freund und mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen, inmitten der Menge. Oder? Er drückt es dem Herr raus und sagt, hey, es ist wirklich mein Fleisch und Blut, beziehungsweise das, was mir wirklich nach ist, was momentan echt mir echt Ärger macht. Das hat ihn enorm beschäftigt und er hat wirklich eine Serie Psalmen geschrieben in dem Zusammenhang, wo ihm der Absalom wirklich nachgegangen ist und er wirklich ja, das Leben extrem schwer gemacht hat. Oder? Und die Psalmen, die fünf Psalmen, Psalm 39, 41, 55, 61, 63, wenn ihr die mal lest, das sind wirklich fünf Stresspsalmen. Das sind wirklich Psalmen, wo ihr nicht. Das sind nicht Bußpsalmen, sondern wirklich Stresspsalmen. Und ihr merkt, hey, jetzt habe ich echt Ärger. Aus dem eigenen Haus. Jetzt habe ich echt Stress. Und es geht ihm nicht gut in diesen fünf Psalmen. Klar fokussiert er sich auf den Herrn, nachher. Aber es geht ihm nicht gut. Es sind keine Lobpreispsalmen oder Worshippsalmen, sondern wirklich, hey, das sind meine Ärgernispsalmen, die ich hatte, wegen meinem Sohn Absalom. Oder wegen meiner eigenen Unzulänglichkeit, wenn es darum geht, meinen Söhnen ein bisschen zu Ordnung zu erziehen. Oder? So ist das wirklich für den David eine echt schwere Zeit gewesen. Echt schwere Zeit und es braucht sogar am Schluss einen, der ihm wirklich das Mösch muss, für das er kehrt. Aber er kehrt. Er kehrt und kommt dann zurück und wir werden nächstes Mal schauen, wie er zurückkommt. Das Volk Freude hat, dass er zurückkommt. Und er gegangen ist, haben sie gebrüllt und jetzt haben sie Freude. Das ist mal ein bisschen anderer Outlook, ist mal vielleicht nicht ganz so kriegsträchtig wie die letzten zwei, drei Mal, wo es wirklich einfach ja, wieder ein ist. Wie vorher schon auf seiner Flucht einfach wirklich in seinem Leben extrem blutig zu und her gegangen ist. Schauen wir, dass wir selber ist entsprechend schauen, wo wir stehen mit diesem Charakter. Und lassen wir es nicht lapizieren, wie ein Absalom, sondern schauen wir, dass wir dort sauber laufen. Amen. Genau. Ja.